Deutschlandfunk Kultur Interview.
Es war heute vor 60 Jahren. Da wurde der erste Spieltag der Fußball-Bundesliga angestoßen. Nerds werden sicherlich gleich raunen. Ja, erstes Tor durch Konietzka und auch wissen, dass Bayern München nicht dabei war. Dafür aber unter anderem ein Verein namens Preußen Münster. Wir wollen jetzt aber nicht über Tore und Vereine sprechen, da würde mir auch schnell die Puste ausgehen, sondern darüber, ob und wie sich in den 6 Jahrzehnten die deutsche Gesellschaft in der Profifußballliga gespiegelt hat. Besprechen möchte ich das mit dem Sportbuchautor Dietrich Schulze-Marmeling. Aktuell schreibt er ein Buch zur politischen Geschichte der Nationalmannschaft. Herr Schulze-Marmeling, guten Morgen.
Guten Morgen.
Die Bundesliga als Spiegel der Gesellschaft, ist das ein Bild, bei dem Sie mitgehen? Ist da aus Ihrer Sicht was dran?
Doch, auf jeden Fall. Nehmen wir mal die Gründung der Bundesliga 1963. Das korrespondiert ja mit einer dann auch einsetzenden Modernisierung der westdeutschen Gesellschaft. Und die Bundesliga war eine Modernisierung des deutschen Fußballs. Wir waren ja die letzte bedeutende Fußballnation, die so etwas wie eine zentrale Liga für Berufsspieler einführte. Man hat sich ja lange Zeit mit diesem Berufsspieler, dass Menschen fürs Kicken Geld bekommen sollten, extrem schwer getan. Und insofern gibt es da eben, ja, korrespondiert das schon miteinander, dass eben dieser Modernisierungsschub, der eine Gesellschaft einsetzt, der dann aber auch den Fußball erfasst, bzw. sich dort widerspiegelt.
Ich habe bei Ihnen den Satz gelesen, in meinem akademisch geprägten Elternhaus war Fußball nicht so angesagt. In der Volksschule wussten die Kinder der Bergarbeiter alles über den Fußball, ich hingegen nichts, Zitat Ende. Hat sich das geändert?
Das hat sich erheblich geändert. Also damals gab es wirklich absurde Situationen auf dem Schulhof. Ich bin ja in der Nähe von Dortmund aufgewachsen und wurde sozialisiert, Fußball sozialisiert in der Saison 65, 66, als Borussia Dortmund als erstes deutsches Team eine europäische Trophäe gewann. Und es war mal von Borussia Dortmund die Rede und ich habe die mal gefragt, sag mal, wer von diesen ganzen Spielern auf dem Fußballgarten ist denn jetzt Borussia? Also hatte ich null Ahnung und das hat sich... Dann in den 70er gab es, glaube ich, so einen Schub schon der Ausweitung des Spiels so noch weiter in die Gesellschaft hinein. Man sagt ja immer, Fußball wäre ein Volkssport, war aber zu der Zeit noch, also in den 60er noch sehr stark so, ja, am proletarischen Milieu galt es auch sehr stark, gerade in meinem Haushalt dann als proletarisches Spiel der polnischen Einwanderer und so weiter und so fort. Und vom Volkssport Fußball würde ich eigentlich erst so seit der WM 1990 sprechen.
Mhm. Was hat sich da geändert?
Na, es war Ausgangsland bei Italien und Italien war Fußball schon immer Volkssport. Also haben sich immer auch die höheren Schichten der Gesellschaft, die höheren Milieus für interessiert. Die Industriekapitäne waren viel früher im Spiel involviert, wie die Agnellis, Fiat etc., als das in Deutschland der Fall war. Dazu kam, dass es, Stichwort die drei Tenöre, ganz anders auch kulturell präsentiert wurde, das Spiel, als in Deutschland. Und das hat dann auch hier der Entwicklung in andere Gesellschaftsschichten hinein einen erheblichen Schub gegeben. Also es war ein damals grottenschlechtes Turnier sportlich, aber hat durch seine Präsentation fasziniert.
Ich bin so alt wie die Bundesliga, erinnere mich, Ende der 60er, Anfang der 70er, da gab es ja in Westdeutschland zumindest diese Aufbruchstimmung, auch ein Aufbegehren gegen konservative, teilweise von alten Nazis dominierte Strukturen, Stichwort Gender Gap. Wie viel war davon im Fußball zu spüren?
Also extrem viel, wenn wir die Europameisterschaft 1972 nehmen und noch mehr die Weltmeisterschaft 1974 nehmen. Ich schreibe gerade ein Buch über dieses Turnier und was sich wie so ein roter Faden durch das ganze Turnier, natürlich auch die Vorgeschichte des Turniers sieht, ist dieser Generationskonflikt zwischen den Spielern, den jungen Spielern, die schon 68 geprägt sind, jetzt nicht politisch, ich sag mal mehr so kulturell, eben Aufbegehren gegen die etablierten Eliten.
Günter Netzer.
Andererseits Günter Netzer, auch Beckenbauer, der war zwar CSU-Wähler, aber nichtsdestotrotz, das ist schon ziemlich heftig, was er damals in Richtung der Funktionäre von sich gibt. Oder nehmen wir nur Paul Breitner, der als 21-Jähriger dafür plädiert, doch bitte die Nationalhymne abzuschaffen vor dem Spiel, weil sie in der Konstellation stören würde, die dann einen heftigen Streit um die Prämien anfangen vor dem Turnier. Das geht ja bis an den Rand, dass der Abreise der Spieler droht, dass der DFB mit einer B-Nationalmannschaft beim einen Turnier antritt, weil man einfach einen Kampf um Teilhabe geführt hat, gesagt hat, sorry, Die stecken sich alle ordentlich Geld in der Tasche, aber die verdienen das mit uns. Wir sind die Akteure, die das Geld in die Kasse reinspülen und wir wollen jetzt da teilhaben.
Etwas, was ich erst nachlesen musste, ich konnte mich nicht dran erinnern, ist, dass bis 1992 Bundesligamannschaften nur 2 nicht-deutsche Staatsbürger pro Spiel einsetzen durften. Und viele der ausländischen Spieler erlebten durch Fans massive rassistische Beleidigungen. Haben Sie den Eindruck, da wurde damals im Stadion das ausgetragen, was auch in der Gesellschaft rumorte?
Ja, auf jeden Fall. Es war so, ich bin in den 70er Jahren, habe ich auf der Südtribüne in Dortmund gestanden. Und wenn dort rassistische Sprüche kamen, die wurden akzeptiert. Und wenn unser Eins dann intervenierte und sagte, ey, ist ein bisschen heftig, Leute, abgesehen davon, dass gar keine Türken im Stadion sind, die ihr gerade rausschreit, dann war die Reaktion mal so, naja, unser Oberschüler und nun hör mal auf, hier zu politisieren. Und was wir seit 1990 beobachten, also einerseits schon im Zuge der Wiedervereinigung auch eine Zunahme von Rassismus, aber auf der anderen Seite auch eine Gegenwehr im Stadion, die es in den 70ern und 80ern eigentlich so gut wie überhaupt nicht gab. Und das, auch die aktuellen Diskussionen, die wir haben in diesem Land, spiegeln sich auch im Fußball wieder. Man kriegt sie im Stadion vielleicht nicht so mit wie in den sozialen Netzwerken. Mhm. Ja, was wir heute in Deutschland hier haben, was uns auch von anderen Ländern, glaube ich, schon ein bisschen unterscheidet, sich auch nochmal im Kontext der WM in Katar gezeigt hat, ist, wir haben eine starke kritische Fankultur. Ich sage nicht, dass es die Mehrheit der Fans ist, das ist eher die Minderheit, weil sie ist lautstark, sie artikuliert sich und sie nimmt auch Konflikte in dieser Gesellschaft auf.
Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Sie werden ja mit Borussia Dortmund sozialisiert worden sein. Deswegen habe ich eine Ahnung, wie die Antwort lauten könnte. Kann die Bundesliga überhaupt eine erfolgreiche Zukunft haben, wenn immer klar ist, Meister wird Bayern München?
Da gebe ich Ihnen eine ganz kurze, harte Antwort drauf. Ich bin ein Freund der Europäischen Super League, insofern, weil die Bundesliga dann vielleicht wieder normal wird und die Bundesliga genötigt ist, also das heißt ein Ausscheiden von Bayern München, vielleicht auch von Borussia Dortmund, und die Bundesliga dann genötigt ist, mal eine DNA zu entwickeln, die sich nicht darauf reduziert, die Engländer laufen uns weg und wir brauchen mehr Geld.
60 Jahre Bundesliga in 7 Minuten. Danke an den Sportbuchautor Dietrich Schulze-Marmeling. Schön, dass Sie bei uns waren.
Bitteschön.